Moin und herzlich willkommen an Bord. Beim Modekapitän erfährst du, wie du für dein eigenes Modeunternehmen Preise kalkulierst, Produzenten findest, Lieferanten findest und vor allen Dingen deine Produkte verkaufst. Los geht's! Moin! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen besonderen Podcast-Gast für dich mitgebracht und das ist Holger Wellner vom Modehaus Wellner in Hameln. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns im Podcast bist und vielleicht magst du dich einfach selber einmal kurz vorstellen und was du so den lieben langen Tag machst.
Ja, klasse, das mache ich gerne, Judith. Vielen lieben Dank für dein Intro. Und ja, schöne Grüße dann auch hier von mir aus der schönen Rattenfängerstadt Hameln, in der ich gerade sitze, hier in meinem kleinen Büro im Modehaus Wellner. Ja, ich bin ja so sozusagen schon in den Kinderschuhen groß geworden in der Modebranche, im Retail, im Familienunternehmen. Mein Urgroßvater hat das jetzt vor über 90 Jahren eben gegründet und dann habe ich das eben ja so von meinen Eltern, die haben mich da so ein bisschen mit reingeschubst, schon als kleiner Junge, aber mir hat das auch alles sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich dann auch gleich hier in den Fashion Retail dann auch verliebt und das war dann auch nie eine Frage, dass ich das dann jetzt hier auch weitermache. Ja, wir betreiben hier in Hameln ein Modehaus, ein typisches Multilabel-Modehaus, wie ihr das ja auch wahrscheinlich aus vielen Städten kennt, mit Damenmode, Herrenmode und Wäsche. Wir bewirtschaften insgesamt so circa 3500 Quadratmeter Verkaufsfläche und daneben gibt es noch 9 Franchise-Stores von verschiedenen Marken, die auch so mit zum Unternehmen gehören. Und ja, abgerundet wird das Ganze so durch die digitalen Aktivitäten, die wir machen mit unserem eigenen Online-Shop und wir verkaufen dann auch zum Teil auch über Marktplätze. Ja, und so fühlen wir uns eigentlich hier ganz wohl und ja, freuen uns auf die Zukunft und mit allen Herausforderungen und Chancen, die der Handel ja so mit sich bringt.
Ja, da sind wir ja direkt voll im Thema und wie ich das eben eingangs schon sagte, habe ich heute wirklich eine Menge von Fragen an dich auch mitgebracht. Was mich im allerersten Sinne interessieren würde, vielleicht kannst du uns etwas mehr über deine Kunden erzählen. Wer sind typischerweise deine Kunden? Wer kauft bei euch im Modehaus ein? Also ich denke mal, es sind ja nicht nur beispielsweise Damen, sondern für die unterschiedlichen Segmente logischerweise auch unterschiedliche Kunden. Aber wer ist so der typische Modehaus-Wellner-Kunde?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir fragen uns das auch immer selber, weil das ja auch eine wichtige Entscheidung ist, erstmal für die Sortimente, für den Einkauf, aber auch für die Events, fürs Marketing. Wir haben jetzt heute Abend, findet statt so ein Ladies Fashion Night, also so ein Freundinnenabend. Da haben wir eben auch uns genau überlegt, ja, wen laden wir da ein und was wollen die eigentlich? Ne? Wollen die von uns eine klassische Modenschau oder wollen die vielleicht eher eine Fashion Party mit DJ? Und das ist eben dann immer so die Herausforderung, dann da den Geschmack dann auch der Kunden dann auch zu treffen. Und wer sind die jetzt genau? Also wir haben sehr viele Stammkunden. Ungefähr 80% unserer Umsätze machen wir wirklich mit Stammkunden, die auch eine Kundenkarte haben. Das heißt, wir kennen die relativ genau und wissen, wo die wohnen und wie alt die sind. Das sind auch überwiegend ja auch mehr Frauen als Männer und aber schon auch ja jetzt nicht so die im Teenie-Alter, sondern unsere Kunden sind in der Regel schon so ein bisschen erwachsener und haben vielleicht auch schon, sind schon im Job, haben schon auch ein Einkommen und ja, sind eben auch sehr fashion-affin. Und ja, ansonsten versuchen wir eben immer auch ja, möglichst viel von unseren Kunden auch zu lernen und auch die manchmal auch zu fragen. Und wir merken das eben auch, wenn dann teilweise ja auch im Sortiment manche Dinge besser laufen als andere, dann wissen wir eben, da haben wir mal den Geschmack ein bisschen besser getroffen und mal ein bisschen weniger. Und auch bei allem, was wir tun, versuchen wir dann auch wirklich unsere Kunden dann auch in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handels dann auch zu stellen.
Und du hast ja von erwachsenen Kundinnen gesprochen. Ist es denn auch so, dass du schon den Eindruck hast, dass die Kundinnen auch nachwachsen, also auch sozusagen ihre Töchter beispielsweise mitbringen, Nichten, Freundinnen, wie auch immer? Oder würdest du sagen, dass ihr da auf jeden Fall noch nachbessern könnt?
Ja, das ist natürlich die große Aufgabe auch für uns, da auch neue Kunden zu gewinnen. Und tatsächlich ist das auch so, dass das dann auch eben auch Mutter und Tochter sind, die sich da beide bei uns ganz gut wohlfühlen. Wir versuchen das auch flächenmäßig so ein bisschen ja in verschiedene Welten zu bauen, weil ja dann oft vielleicht die Tochter jetzt sagt, naja, da wo die Mutter einkauft, da fühle ich mich vielleicht dann selber nicht so wohl oder nicht so richtig, weil sich da ja auch vielleicht als junger Mensch dann auch manchmal gerne ein bisschen abgrenzen. Und wir tun das, indem wir die Damenabteilung auch auf 2 Etagen verteilt haben und bauen dann eben auch den Markenmix entsprechend auf, dass wir sagen, da gibt es dann eine Welt, da fühlt sich die Tochter dann eben wohl und findet dann da auch vielleicht Marken der Bestsellergruppe oder auch andere Trendmarken. Und die Mutter, die ist dann in einer anderen Welt unterwegs und findet da eben dann auch die Marken, die für sie passen. Und das Ganze ist ja auch nicht nur eine stilistische Frage oder vom Trend und die Wareninhalte, sondern auch oft ein Passformthema, ne, was wir eben auch merken. Und das ist ja auch immer für jede Marke immer die Frage, so wie orientiere ich mich da? Ne? Und wem passt jetzt die Größe 38? Ne? Und wie mache ich mein Fitting und meine Passform, um da halt auch, ja, auch die richtige Kundin auch zu entdecken? Und was wir eben auch oft sehen, ist, dass dann auch die Mutter durchaus gerne, sag mal, sich in den Marken tümmelt, wo wir dann eigentlich eher die Tochter erwartet hätten. Also viele ja, Menschen oder auch Frauen oder auch Männer, für die gilt das ja auch genauso, die wollen ja auch gerne ja vielleicht auch ein bisschen jünger sein oder aussehen, als sie vielleicht dann auch sehen. Und dann orientiert man sich da auch vielleicht dann eben auch an den entsprechenden Marken dazu. Und oft scheitert es dann aber leider an einer Passform oder überhaupt, dass die Größen dann da gar nicht mehr vorhanden sind, die dann da die Kundin im Grunde sucht und braucht.
Und da hast du auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, was für mich auch sehr interessant ist, Thema Sortimente. Das heißt, du würdest schon sagen, dass ein Schwerpunkt eures Sortiments im Bereich Damen-Oberbekleidung liegt, oder würdest du sagen, auch das teilt sich eigentlich schon ganz gut auf?
Ja, also vom Sortiment ist so unser Mix, dass ungefähr 60% der Fläche und auch der Umsätze auf die DOB entfällt. Dann sind das 32% Umsatzanteil, den die HK belegt, und der Rest ist bei uns Wäsche und Strümpfe, das sind 8%. Und ja, flächenmäßig ist das auch so ähnlich. Und wir können das ganz gut auch zonieren, weil wir 4 Abteilungen haben. Also es sind 3 Etagen und eine Etage belegt eben dann die HK mit 1/3 und 2 Etagen sind DOB und die Wäscheabteilung, die ist dann nochmal angegliedert an die DOB. Und das gibt uns da eigentlich auch eine gute Gelegenheit, dann so diese verschiedenen Welten oder auch Abteilungen da zu segmentieren und auch zu zonieren.
Und Thema Lieferanten, wie viel habt ihr über das gesamte Haus gerechnet insgesamt? So im Durchschnitt kannst du da eine ungefähre Zahl sagen? Da wird wahrscheinlich ja auch immer eine gewisse Frequenz sein.
Ja, die Anzahl der Marken sind so ziemlich genau so 80 bis 90 mit allem drum und dran. Für Damen, Herren und inklusive Wäsche. Wenn man es mal so sieht, so pro Quadratmeter oder wo ist die Markendichte am größten, dann ist das in der Wäsche so, dass wir da relativ kleinteilig arbeiten, haben also relativ viele Marken und Konzepte. Das hat auch was tatsächlich mit dem Thema auch Größen und Passform zu tun, weil da einfach die Komplexität bei der Wäsche ja noch sehr, sehr viel größer ist. Gerade bei den BHs, noch mit den Cups und Unterweiten. Und da versuchen wir eben dann auch lieber so, ja, möglichst da auch für jede Frau da was Passendes zu haben und haben da auch eher relativ viele Marken. Und in der DOB, in der HK ist das so, dass wir so, naja, sagen wir mal, 5 bis 10 Kernmarken haben, die dann auch einen recht hohen Umsatzanteil haben und bauen dann links und rechts dann eben noch vielleicht ein paar Spezialisten dran oder auch Ergänzungsmarken, die dann vielleicht dann auch für eine spezielle Produktgruppe stehen, die sie dann eben auch besonders gut dann auch beherrschen. Und ja, das ist dann so der Mix. Und dann versuchen wir eben auch immer noch eine gewisse Innovation auch reinzubringen. Und das ist auch so, dass wir sagen, wir brauchen eben auch eigentlich jede Saison vielleicht so 2, 3 neue Konzepte, damit es eben auch immer wieder ja was Spannendes, Neues gibt. Und es ist ja auch so, dass sich ja auch Trends verändern oder dass sich auch Themen verändern oder auch die Nachfrage oder auch die Wünsche verändern. So ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wo man eben auch sagt, wir haben ja eigentlich jetzt noch sehr, sehr wenig Konzepte, die das wirklich exzellent und auch richtig gut auch umsetzen. Und wir merken eben schon, dass das Thema auch immer relevanter wird, auch für unsere Kunden. Und das ist eben jetzt auch so ein Thema, wo wir gerade auch so ein bisschen am Gucken sind, so welche vielleicht auch kleineren Marken oder so kleinere Konzepte und Hersteller dann auch das Thema gut besetzen.
Schön, wie du allen Fragen von mir schon so ein bisschen vorgreifst. Da stelle ich definitiv gleich auch noch mal ein paar detailliertere Fragen zu. Ich springe jetzt noch mal ein bisschen zurück, und was mich auch sehr interessieren würde, Thema Corona-Krise hat ja auch stark den Einzelhandel betroffen. Ich weiß, das Thema kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Was für mich ein besonders wichtiger Aspekt heute im Podcast wäre, ist, Inwieweit würdest du denn sagen, dass Corona sich auch wirklich auf Lieferengpässe eurer Lieferanten, eurer Markenpartner ausgeübt hat?
Ja, also das ist so, dass da die Herausforderungen am größten waren bei allen Herstellern, die so anlassbezogen positioniert sind. Also weil zum einen ja ein klares Thema in der Corona-Zeit eben war, dass diese ganzen Feste und Anlässe nicht stattgefunden haben, wo wir dann da erstmal in der Situation waren, dass natürlich viel zu viel Ware da waren, die wir gar nicht verkaufen konnten. Konnte ja dann doch noch vielleicht die Casual-Sortimente dann ganz gut verkaufen. Und auch gerade dieses ganze Thema, ich bleibe zu Hause und arbeite von zu Hause und ich gehe gar nicht mehr raus in die Stadt oder weniger in die Stadt. Das bedeutet natürlich auch, dass ich da zu Hause ganz andere Produkte trage und anziehe, ne, die vielleicht so ein bisschen lässiger sind und gemütlicher sind als das, was ich sonst habe, wenn ich zur Arbeit gehe. Dann ist das Ganze natürlich auch in die gegenteilige Richtung gekippt, als das alles wieder möglich war. Und es gab ja auch einen großen Nachholbedarf. Mhm. Und wir sehen das eben jetzt auch in diesem Jahr ganz besonders stark, dass einfach die Leute wieder heiraten und Feste feiern und vielleicht auch die ein oder andere Party nachholen oder den ein oder anderen Nachlass möchte nochmal nachträglich feiern und da jetzt auch wieder anlassbezogene Mode und Bekleidung kaufen. Und da sehen wir eben tatsächlich, dass es da auch zu Engpässen und zu fehlenden Verfügbarkeiten kommt. Also ganz, ganz stark ist es in der Haka gewesen, also das Thema Anzug. Da haben wir sehr viel Umsatz leider auf der Straße liegen lassen, weil einfach selbst NOS-Artikel nicht verfügbar waren und nicht lieferbar waren. Und da ist es den Herstellern kaum bis wenig gut gelungen, da eben auch die Produktion da schnell genug wieder hochzufahren oder auch vielleicht ja die Störung in der Lieferkette in den Griff zu bekommen. Es gibt ja auch den einen oder anderen Hersteller, der vielleicht dann auch noch darüber hinaus in der Ukraine Produktionsstandorte hat, wo dann auch Produktionen ausgefallen sind oder auch vielleicht nicht aus dem Land gekommen sind. Und das haben wir eben schon gemerkt und eben besonders stark in den anlassbezogenen Sortimenten.
Ist das auch ein Bereich, wo du sagen würdest, das wäre ja ein Thema, wo ihr besonders auch nach neuen Lieferanten schaut? Oder würdest du sagen, das gilt eher für ein anderes Segment, einen anderen Bereich?
Ja, im Bereich der Konfektion und Anlassmode ist es so, dass wir da mit relativ wenig Marken arbeiten. Das ist jetzt Vorteil und Nachteil zugleich an der Stelle. Vorteil ist es natürlich, weil es sehr gute Zusammenarbeiten sind, aber wenn dann da irgendwo mal vielleicht ein Hersteller nicht lieferfähig ist und du hast dann aber vielleicht da nur wenig oder keine Alternativen, dann ist das natürlich ein Problem. Und wir versuchen eben aber schon noch viel über Nachversorgung zu machen, weil gerade in der Haka ist das so, dass wir da natürlich jetzt nicht, wenn wir wissen, irgendwie 95% der Herrenanzüge, die wir verkaufen, die haben irgendwie dies Revers und haben einen Zweiknopf und sind vielleicht zu 70% in der Farbe Blau und dann gibt es noch ein bisschen Anthrazit und ein bisschen andere Farben, versuchen wir eben natürlich viel auch über NOS und Nachversorgung dann auch zu steuern und sind dann aber auch darauf angewiesen, dass die Lieferkette und auch die Lieferfähigkeit gut ist, so wie man das eben auch ja aus alten Jahren kennt. Wir haben jetzt tatsächlich fürs nächste Jahr auch NOS-Sortimente auch tiefer bestückt und da auch Bestände erhöht, weil wir eben gesagt haben, naja gut, wenn es NOS ist, dann tut das ja auch nicht so weh, weil das dann eben auch Artikel sind, die jetzt dann nicht am Ende der Saison dann in Abschriften zwingen gehen müssen, sondern im schlimmsten Fall hängt dann da der Anzug oder das Kleid oder der Bläser dann eben ein bisschen länger, bis er verkauft wird.
Und kannst du denn nochmal auf Bereiche eingehen, wo du sagst, da sind neue Lieferanten besonders spannend? Ich könnte mir so aus einer ersten Idee sehr gut vorstellen, dass das vielleicht auch eher der Bereich erwachsene DOB ist, anstatt so der Teenie-Bereich, wahrscheinlich auch, weil Preise ein großes Thema sind. Wenn du von nachhaltigen Artikeln sprichst, dann ist es ja meistens auch so, dass der Preis ein wenig höher ist als von den durchschnittlichen Marken der Marktmitte, so zumindest meine Beobachtung. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in dem Bereich Erwachsene-DOB da mehr gesucht wird. Oder wie beurteilst du das?
Ach, ich würde sagen, das zieht sich eigentlich so durch alle Segmente, weil wir ja auch schon für jeden Kunden auch in allen Abteilungen auch Innovationen haben. Und die Themen sind da wirklich sehr unterschiedlich. Also das Thema Nachhaltigkeit haben wir schon angesprochen. Das ist sicherlich nicht ein großes Thema für uns. Wir haben auch insgesamt gerade für uns festgelegt, das Thema Hose zu stärken, weil wir eben wissen, dass wir heute schon fast bis zu 30% unserer Umsätze nur mit der Produktgruppe Hose machen. Und eben oft hängen dann da auch noch andere Umsätze mit dran, weil wenn es mit der Hose schon nicht klappt und häufig beginnen die Verkaufsgespräche bei uns eben über die Hose. Und dann geht es danach dann weiter mit dem passenden Oberteil, um das Outfit komplett zu machen. Aber wenn das eben bei der Hose schon scheitert, dann scheitert es danach eben dann auch, dass wir dann die passenden Oberteile möglicherweise auch nicht verkaufen. Deswegen ist so ein zentrales Thema für uns jetzt gewesen, das Thema Produktgruppe Hose stärken. Und da sind wir eben auch immer auf der Suche auch durchaus nach Spezialisten, weil das Thema Hose eben auch ja jetzt vielleicht ein Spezialthema ist und mit Passform und Größe und auch Passformstabilität. Das ist ja auch so, dass da viele Kunden eben wirklich ja ihr vielleicht nicht nur ihre Lieblingsmarke haben, sondern sogar ihr Lieblingsmodell haben und sind da eben auch dann vielleicht froh darüber, wenn das dann auch über mehrere Saisons dann auch ja mit einer gleichbleibenden Passform noch ausgestattet ist. Ein anderes Thema neben Hose ist jetzt gerade so das Thema Preislage, auf das wir schielen, weil wir da natürlich schon großen Respekt davor haben, wie die Kundin jetzt auch vielleicht ihr Einkaufsverhalten auch ändert, weil jetzt vielleicht das verfügbare Einkommen oder sagen wir mal die Ausgaben für Mode und Bekleidung vielleicht etwas unter Druck geraten, weil jetzt ja irgendwie das Geld für andere Dinge ausgegeben wird, ne, wenn man jetzt mal an Energie oder Gas oder Strom oder auch andere Sachen denkt. Und wir schauen eben gerade, dass wir da das Thema Anfangspreislage bei uns auch stärken, weil wir mit unserem Sortiment, wie wir heute aufgestellt sind, eher so in der Preismitte anfangen und dann auch in den Premium-Bereich gehen. Und wenn dann aber auch da die Produkte eben teurer werden, und auch ja, Preiserhöhungen natürlich weitergegeben werden müssen an den Kunden, dann schauen wir eben schon, dass wir auch in allen Produktgruppen aber auch einen guten Preiseinstieg haben mit Eckpreislagen, wo wir glauben, das sind für die Kunden wichtige Eckpreislagen.
Stichwort erwachsene Damenoberbekleidung. Kannst du da nochmal was sagen zu den Größen, die ihr typischerweise da viel verkauft? Also geht das auch in den Bereich Anschlussgrößen oder vielleicht sogar Übergrößen? Oder würdest du sagen, das ist meistens schon so bis 42 und dann ist das Thema erledigt?
Nee, also wir sind bis Größe 46 sind wir gut bis sehr gut bestückt. Und bei einzelnen Marken gehen wir auch mal in eine 48 bis 50. Das sind aber wirklich dann auch nur wenig Produkte. Also das ist sicherlich jetzt kompetent stehen wir da bis zur Größe 46 und wir versuchen dann eben auch über Bestellservices natürlich auch Kunden, die darüber hinaus versuchen zu bedienen und
Thema Bestellservice. Ihr habt ja auch diese Shoppingbegleitung direkt vor Ort, habe ich bei euch auf der Website gesehen. Das ist ja auch ein Thema, was nach meiner Beobachtung immer stärker auch in Modehäusern stattfindet. Als wie wichtig schätzt du das denn generell ein und erhoffst du dir in Zukunft davon auch noch ein viel höheres Potenzial, dass man wirklich diese persönliche Shoppingbetreuung sozusagen hat?
Wir sind ja als Modehaus Wähler schon immer sehr beratungsintensiv gewesen. Das hängt zum einen daran, dass wir sehr viele Stammkunden haben, die dann auch oft eine persönliche Beziehung haben zu ihrem Lieblingsmodeberater. Ich glaube aber auch, dass es eben heute nicht mehr reicht, dann einfach hier die Produkte in den Laden zu hängen und morgens die Tür aufzumachen, sondern die Beratung und der Service daneben ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit der Abgrenzung. Und am Ende sind ja auch die Produkte und Sortimente und die Marken, die es bei Wähler gibt, die gibt es auch woanders, vielleicht sogar in der gleichen Stadt und sowieso schon immer im Internet. Und wir können ja dann eigentlich nur über den Service und über eine gute Beratung und Inspiration unserer Kunden dann da am Ende dafür sorgen, dass dann da die Kaufentscheidung von unseren Kunden dann auch für uns getroffen wird und nicht für einen anderen Verkaufspunkt.
Und
was tun wir eben dafür, um da auch deine Frage zu beantworten? Das eine ist, dass wir eben sehr viel Services und Events auch anbieten, weil wir eben glauben, das Thema Shopping bedeutet ja nicht nur, ich kaufe mir jetzt ein Produkt und ziehe das dann an, sondern das Drumherum gehört eben auch dazu. Ne? Und dieses Shopping-Erlebnis, das ist eben, denke ich, auch für viele Kundinnen und Kunden auch sehr wichtig. Ein Beispiel ist eben auch das Thema Bestellservice, dass wir dann auch den Kunden sagen, okay, wenn wir das jetzt hier in deiner Größe nicht mehr haben oder da fehlt die Farbe oder da ist irgendwie das Produkt nicht mehr da, dann versuchen wir das dann auch zu bestellen. Die Mitarbeiter haben bei uns über die App eine Möglichkeit, eben tatsächlich auch sofort im Verkaufsgespräch mit dem Kunden zu schauen, ist das Produkt beim Lieferanten noch verfügbar? Die können aber auch sehen, gibt es das vielleicht sogar in einem anderen Modehaus und wir sind da mit einigen anderen Händlern in so einer Kooperation und haben uns da zu so einer Warenbörse zusammengeschlossen. weil wir wollen eben wirklich verhindern, dass wenn du dir schon die Mühe machst und kommst du ins Haus und bist da auch bereit, was zu kaufen, und dann scheitert das am Ende daran, dass da irgendwie was nicht da ist, das darf halt nicht passieren.
Hm. Thema Einkauf, bist du daran selbst beteiligt oder hast du dafür ein komplettes Team? Vielleicht kannst du uns da ja mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Wie ist das Einkaufsteam praktisch aufgestellt und welche Messen besucht ihr so typischerweise? Wie läuft so ein klassischer Einkaufsprozess bei euch ab?
Ja, sehr gerne. Also im Grunde kannst du dir so vorstellen, dass bei uns jede Abteilung von einer Abteilungsleitung geführt wird. Und die macht auch den Einkauf. Also was es jetzt nicht gibt, ist ein reiner Einkäufer, der jetzt hier nur von Order zu Order tingelt und sonst den Rest der Woche am Schreibtisch sitzt, sondern bei mir ist das so, dass die Einkäufer auch mehr als die Hälfte ihrer Zeit auch wirklich auf der Fläche sind und die sind am Kunden und die verkaufen mit. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil du eben natürlich auch vieles aus Statistiken ableiten kannst und auch deine Einkaufsplanung erstellen kannst. Aber vieles kannst du da eben auch nicht draus ablesen. Und dieses direkte Feedback vom Kunden, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wertvoll, um das dann auch ja, zu guten Einkaufsentscheidungen dann auch zu führen. Hm. Und ich selber begleite es auch immer mal wieder gerne. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger gut zeitlich. Aber das ist schon so, dass ich dann da auch mir die Zeit nehme und dann auch mit meinen Abteilungsleitern auch zusammen dann zu Order fahre. Dann auch mit dabei bin und gut, darüber hinaus das ganze Thema Einkaufsplanung, da bin ich natürlich auch voll mit eingebunden und mache es eben aber auch immer gerne zusammen, weil ich selbst dann am Ende auch alleine zu wenig am Kunden bin, ne, dass ich dann auch bewerten kann, so was brauchen wir nicht oder welche Sortimente wollen wir jetzt vielleicht stärker gewichten und welche vielleicht jetzt ein bisschen weniger, das machen wir dann immer so zusammen. Mhm. Ja, und ansonsten ist der Prozess sicherlich auch so, wie du es auch von anderen Händlern kennst oder wie es auch die Marken oder die Hersteller ja auch kennen. Es geht im Grunde los mit einer Planung, die wir erstellen. Wir machen unsere Planung immer für ein Jahr im Voraus, werden aber saisonal, planen wir das dann nochmal und gucken uns das dann vor jeder Orderrunde nochmal an. Wir planen generell erstmal auf der Basis Marke. Es ist ja auch so, genau, dass wir dann sagen, für jedes Markenkonzept haben wir eine eigene Einkaufsplanung und das wird dann bottom-up, dann nach oben verdichtet und dann gibt es eben dann auch eine Planung dann für die gesamte Abteilung beziehungsweise eben für diesen Verantwortungsbereich. Wir planen da auch relativ kleinteilig, also jede Einkaufsplanung ist bei uns, sind sogar zwei Tabellenblätter. Wir machen das jetzt auch planerisch dann noch mit Excel, das ist sehr, sehr aufwendig, aber aus meiner Sicht ist das eben auch wichtig, da eine gute Planung als Grundlage zu haben. Und da werden eben wirklich monatlich dann auch die Umsätze geplant. Die Bestände werden geplant, wir haben anfangs mit Monatsendbestand, wir planen natürlich die Abschriften, wir planen dann noch Anteiligkeiten zwischen Vororder, NOS und nochmal Nachzug für alles, was dann Konto oder kurzfristig dann auch erfolgt und sind dann auch monatlich im Plan-Ist-Vergleich, dass wir auch gucken, wo läuft es denn auch wirklich nach der Planung oder wo gibt es auch Abweichungen, weil Abweichungen gibt es ja eigentlich immer.
Ja.
Genau, also irgendjemand hat mal gesagt, den Spruch finde ich ganz schön, eine Planung ist das Ersetzen von Zufall durch Irrtum.
Ja.
Deswegen ist das natürlich auch bei uns so, ja, dass wir versuchen immer möglichst dann nah dran zu kommen, aber ja, oft ist es ja nicht möglich und gerade die letzten 2 Jahre war das überhaupt nicht möglich. Ne? Also gerade mit den Lockdown-Themen und Laden zu und wir haben jetzt auch immer noch eingeschränkte Öffnungszeiten und die Frequenz ist auch noch nicht so, wie wir das von 2019 her kennen. Ja, und da sind natürlich einfach viele Sachen passiert, die dann auch irgendwo dann dazu führen, dass unsere Planung nicht mehr passt.
Hm. Und Thema Messen, was sind so typische Messen, die ihr besucht oder geht ihr tatsächlich in Anführungszeichen nur zu den Marken in die Showrooms oder wie läuft das?
Also Messen sind für uns ganz wichtig, gerade vorneweg die Berliner Messe, also die Fashion Week oder die Premium. Da gab es ja auch in der Vergangenheit ja verschiedene Konzepte, ne, die da auch gewechselt haben.
Ja.
Das kennt ihr ja. Wir sind sonst eben auch in Düsseldorf unterwegs und nutzen da die Düsseldorfer Ordertage. Dann auch nochmal so vielleicht für Gesprächsthemen oder dann geht es nochmal um vielleicht ja so Feintuning in den Planungen und so weiter. Das Thema Wäsche. haben wir uns mal gegönnt, auch mal nach Paris zu fahren. Das ist natürlich auch ein tolles Event und war auch eine sensationelle Inspiration. Und wir versuchen eben auch, aber dann das Thema Messe noch abzurunden, indem wir dann aber auch noch Standorte besuchen, gerade jetzt in Berlin. Dann ist das auch immer noch mal wertvoll, da auch noch mal Geschäfte zu besuchen und mal zu schauen, was man vielleicht auf der Messe nicht gesehen hat. Und für uns ist das auch nicht nur ein Einkaufsthema, sondern auch unser kleines VM-Team, nehmen wir dann auch mal mit zur Messe. Wir haben bei uns im Haus aktuell 3 VM-Mitarbeiter, die dann eben auch die Aufgabe haben, das, was der Einkauf da ordert, dann am Ende auch schön auch auf die Fläche zu bringen und dann auch inspirierend dann auch zu präsentieren. Und da ist die Messe halt auch einfach super, um dann da ganz viele Ideen zu sammeln und Anregungen aufzuschnappen.
Schreibt ihr auf der Premium auch schon oder macht ihr es typischerweise erst hinterher in Düsseldorf beispielsweise?
Das machen wir hinterher. Also wir nutzen da die Messe wirklich dann erstmal nur für Überblick und Inspiration oder auch vielleicht nochmal um so das Bauchgefühl, was man vorher hatte, dann nochmal einmal bestätigen zu lassen, indem man... Ja, wobei man ja auch heute gar nicht mehr so viel Kollektion häufig sieht. Ne? Du hast ja heute ja auf der Messe, ist es eigentlich eher so, finde ich, Inspiration oder dass man eher so sieht, wie relevant ist, mit welches Thema bewertet. Aber es geht ja jetzt nicht um das Einzelprodukt in der Regel. Und das machen wir dann eben nachgelagert dann im Showroom.
Und es geht ja auch häufig darum, irgendwie so eine Stimmungslage auch für sich selber seitens der Einkäufer, seitens der anderen Händler vielleicht herauszufinden. Wo geht so auch allgemein so der Fokus der Branche hin? Das finde ich auch immer ganz wichtig, gerade in Berlin, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde das auch klasse, auf den Messen da viele Kollegen zu treffen. Ne? Also das ist für mich fast sogar das Wertvollste, wo du das Thema jetzt gerade ansprichst. Auch der Austausch einfach mit anderen Händlern, mit anderen Kollegen. Und einfach mal zu hören, Mensch, was gibt's bei dir Neues? Und hast du was Neues entdeckt? Ein neues Konzept oder eine neue Marke? Oder wie bewertest du denn jetzt konkret den Trend Nachhaltigkeit? Was macht man da jetzt draus? Und das finde ich immer sehr wertvoll.
Was mich noch interessieren würde, so Gewichtung, NOS-Ware, Vororder und auch das, was ihr nachzieht, kannst du da nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen oder auch einen kleinen Überblick geben, wie sich das bei euch im Haus gewichtet?
Ja, also bei uns ist das Thema Vororder immer noch sehr stark gewichtet. Also jetzt total über alles sind das tatsächlich noch so 65-70%, die wir da in die Vororder gehen. Und dann sind die restlichen, sagen wir mal, 30% ist dann vielleicht die Hälfte NOS und die Hälfte sind dann kurzfristige Dinge, wo wir dann eben versuchen, dann über die B2B-Shops der Hersteller oder auch teilweise über Absortierer oder über das Modezentrum dann noch viele Dinge dann zu ergänzen. Das ist in den Sortimentsbereichen natürlich sehr unterschiedlich. Also gerade in der Konfektion haben wir einen NOS-Anteil, der liegt bei 80%. Auch in der Wäsche gilt das auch in etwa so. Da haben wir auch 80-85% NOS-Anteil. Und bei uns im Erdgeschoss, wo wir dann eben die moderneren DOB-Sortimente platziert haben, da haben wir aber wiederum fast wenig bis nichts an NOS. Und wenn, dann sind das vielleicht sogar auch Dinge, die Industrie dann auch nachsteuert. So ein Opus ist ja so ein gutes Beispiel, der eine sehr gute Warensteuerung macht. Und da ist das so, dass wir da auch, wenn die Marke das auch professionell und gut macht, dann sind wir da auch durchaus bereit, da auch sehr viel Verantwortung auch an den Hersteller zu geben und sagen, komm, wenn du dich da gut drum kümmerst und vielleicht sogar noch besser, als wir das selber machen können, dann tust du doch auch gerne.
Und dann hat es ja auch eingangs gesprochen, dass das Thema Nachhaltigkeit für euch natürlich auch eine immer größere Rolle spielt. Kannst du da noch was zu sagen? Geht es euch da eher um Zertifikate, europäische Produktion, Naturfasern oder worauf legt ihr den Fokus?
Das alles, was du sagst, steckt ja drin in dem Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir auch gar nicht jetzt einen Fokus nur auf einem Thema. Wir denken gerade darüber nach, wie können wir das einfach für unsere Kunden transparenter machen, dieses ganze Thema. Das ist eben deswegen so schwer, gerade weil es eben diese vielen Zertifikate gibt. Und das ist auch, glaube ich, für den Kunden unübersichtlich. Wo ist es jetzt wirklich vielleicht ein Produkt, was unter guten Arbeitsbedingungen produziert worden ist? Oder wo ist es ein nachhaltiges Material, was dann eben auch vielleicht nachhaltig verarbeitet und in Produktion gekommen ist und alle Aspekte, die da dran hängen. Ja, ich würde mir da wünschen, dass man da irgendwo so mehr Transparenz auch reinbekommt, weil wir ja auch irgendwie darauf angewiesen sind, mal diese Informationen dann auch vom Hersteller oder eben von der Marke da auch erstmal zusammenzusammeln und auch den Mitarbeitern fehlt dann auch häufig da das nötige Wissen, das dann auch im Verkaufsgespräch gut erklären zu können. Und ich denke, man müsste das ganze Thema irgendwie noch, ja, kundengerechter aufarbeiten, dass man wirklich das sagt, also spontan fällt mir gerade ein, wie im Lebensmittelbereich so eine Ampel, ne, wo ich dann so eine Nährstoffampel habe und dann sehe ich jetzt vielleicht irgendwie grün, gelb, rot, ist das jetzt für mich gesund, wenn ich das esse oder ist das nicht so gut? Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich mir das kaufe oder nicht oder wie viel ich davon esse. Und ich glaube, in so eine Richtung müsste man irgendwie kommen, dass der Kunde wirklich sagt, so, was ist denn jetzt ein nachhaltiges Produkt und was nicht? Und am Ende ist es ja auch dann noch die Frage, ist der Kunde dann auch bereit, dafür einen höheren Preis zu bezahlen oder nicht? Auch das hast du ja vorhin angesprochen schon, weil ja auch oft das Thema, wenn ich nachhaltig ja richtig konsequent leben möchte, dann ist es eben auch so, dass das vielleicht auch auf einen höheren Preis dann auch sich auswirkt. Und ich habe im Moment auch meine Zweifel, dass dann aber auch der Kunde dann auch bereit ist, tatsächlich einen höheren Preis zu bezahlen. Also mein Eindruck ist, dass es für viele Kunden eigentlich eher so ein, ja, Standard ist und man wünscht sich das oder man erwartet das auch, aber wenn es dann ums eigene Portemonnaie geht, dann geht es gerade jetzt in der Modebranche dann auch noch nicht so, dass man dann da auch wirklich höhere Preise für durchsetzen kann.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch ein Thema, was ganz spannend ist, das auch in Zukunft weiter zu beobachten, weil gerade auch was die Preisthematik betrifft und Thema Lieferkettenengpässe und so weiter, inwieweit sich eventuell auch, man hört es ja von großen Playern der Branche immer wieder, dass die irgendwie einen Teil ihrer Produktion auch nach Europa zurückziehen oder so, oder auch auf der Premiervision der Stoffmesse habe ich das beobachtet, dass meiner Meinung nach extrem viele türkische Hersteller da waren und man einfach den Eindruck bekommen konnte, dass ein Teil der Produktion auch aus Fernost zurückgelagert wird. Ob sich das am Ende durchsetzen wird, das werden wir sehen. Ja, Thema Newcomer auf dem Markt. Da vertreten ja einige Branchenvertreter auch ganz differenzierte Meinungen dazu und mich würde interessieren, das war auch eine Frage, die mir gestellt wurde, was ist sozusagen dein erster Gedanke, den du denkst, wenn du vielleicht auch auf ein neues Modelabel triffst oder jemand, der sich vielleicht bei euch vorstellt, was ist sozusagen ja der erste Gedanke von dir?
Ja, das ist ja auch eine spannende Frage. Also meine Meinung dazu ist, am Ende muss das Produkt ein gutes Produkt sein. Also so eine Marke oder ein Hersteller ist ja erstmal Produzent und dann hast du noch vielleicht ein Marketing dazu, um das Produkt in Szene zu setzen und dann hast du natürlich auch noch irgendwie einen Preis, der da dran steht und an Stelle 1 steht für mich das Produkt, dass das einfach gut ist und zu meinen Kunden passt und dass ich eben, ja, also die erste Frage ist, kann ich das Produkt verkaufen oder kann ich es nicht verkaufen, ne? Und fällt das Verkaufen leicht oder fällt das vielleicht irgendwie schwer? Und Thema 2 ist dann eben Preis-Leistung, dass man sagt, okay, das Produkt ist gut, aber da muss ja auch da der passende Preis dran stehen. Und das ist dann so das Zweite, was wir uns angucken. Zu sagen, ist das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und nimmt die Kunde in diesem Produkt diesen Preis ab oder tut sie das vielleicht nicht? Und Thema 3, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, vielleicht aber auch nicht, ist bei uns der Fokus auf, wie können wir wie einfach oder wie schwierig können wir das Produkt digitalisieren? Also wir arbeiten ja im Moment auch im Hintergrund da sehr, sehr viel daran, uns als Unternehmen auch zu digitalisieren. Und das betrifft ja alle Bereiche hier von der Verwaltung bis eben auch zu E-Commerce-Aktivitäten. Und eine große Anforderung ist tatsächlich inzwischen auch, dass wir sagen, ist das ein Hersteller mit Produkten, die auch, ja, die wir digital auch verarbeiten können. Das geht dann eben auch los mit einer EDI-Anbindung, dass wir Artikeldaten dort in die Warenwirtschaft einspielen können. Das geht dann aber auch weiter mit Artikeldaten. Das ist eben auch so, dass wir für unseren Online-Shop auch gerne dann auch die Fotos und die Artikeldaten vom Hersteller direkt bekommen, weil man kann sich das vorstellen, das ist für uns zu aufwendig, jetzt jedes Produkt zu fotografieren, sondern aus meiner Sicht ist das eben heute ein Standard, dass eine Marke oder ein Hersteller auch zu den Produkten diese digitalen Zwillinge zur Verfügung stellt, also Artikeldaten und Fotos. Und tatsächlich war das auch gerade so ein Kriterium, warum wir uns jetzt auch gerade gegen einen Newcomer entschieden haben. den meine Einkäuferin aus der Herrenabteilung auch gerne kaufen wollte. Das war ein Hemdenhersteller aus Italien, der wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt macht mit einem ganz tollen Produktpreis-Leistung. Und am Ende habe ich dann aber gesagt, also wenn wir da eben aber nicht dieses Produkt auch im Internet und in unserem Onlineshop sichtbar machen können und wir können da auch dann das passende digitale Marketing dazu ausstatten, dann war das jetzt dann auch schon eben tatsächlich an der Stelle das K.O.-Kriterium. Mhm. So, das sind dann eben auf den Punkt gebracht, da diese drei Kriterien für sagen, gutes Produkt, als Leistung muss stimmen und auch das Thema Digitalisierung.
Okay, verstanden. Und du sagst ja, gutes Produkt, das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass ja ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis damit einhergeht. Wie würdest du die durchschnittliche Marge bei euch bemessen? Mit welchem Faktor kalkuliert ihr üblicherweise, gerade auch bei Newcomern? Ich würde mal sagen, die Marge ist ja jedenfalls nach meiner Erfahrung, gerade bei den etablierten Playern, noch deutlich höher, oder?
Ja, das kommt drauf an, das ist sehr unterschiedlich. Also im Durchschnitt ist unser Kalkulationsaufschlag bei etwa 170%. Also jetzt als Faktor ist es dann 2,7. oder jetzt, wenn du es jetzt im Abschlag rechnest, dann sind das so ja 62,5 bis 63%. Das ist so der Durchschnittswert. Und wir haben natürlich Konzepte, die sind da drüber und es gibt Konzepte, die sind da drunter. Am Ende ist das Thema Wareneingangsspanne für mich aber gar nicht interessant, weil am Ende zählt ja, was dann bei rauskommt. Ne? Also wenn ich jetzt ein Produkt habe mit einer kleinen Kalkulation und ich brauche aber keine Abschriften, um das zu verkaufen, dann ist mir das lieber, als wenn ich jetzt eine Wareneingangskalkulation von 65 habe und ich brauche aber 25% Abschriften. Im Jahresdurchschnitt oder pro Saison, weil wirtschaftlich am Ende die Erzielekalkulation den Ausschlag gibt.
Verstanden. Und Thema Newcomer, wie nachsichtig seid ihr, würdest du sagen, wenn zum Beispiel jemand nicht aus der Branche kommt? Ich kenne das von meinen Kunden tatsächlich häufiger, dass typische Begriffe, die du so im Standardgespräch verwendest, für einen Newcomer vielleicht nicht ganz so leicht von der Hand gehen oder dass sie teilweise dann auch nachfragen müssen. Und das war tatsächlich auch eine Frage, die ich sozusagen mit in den Podcast nehmen sollte. Würdest du sagen, ihr seid da durchaus nachsichtig oder erklärt auch gerne mal das eine oder andere oder sagst du offen gesprochen, dass es schon deine Erwartungshaltung ist, dass man sich vorher so gut informiert, dass man das ganze Fachterminal beherrscht?
Ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja eine spannende Frage. Aber spontan würde ich sagen, ich habe da totales Verständnis dafür, dass ein Newcomer jetzt vielleicht da in der in den Fachthemen jetzt vielleicht da auch noch nicht so viel Wissen hat jetzt wie jemand, der das jetzt schon seit 23 Jahren macht, den Job. Also am Ende sind wir ja auch nur Menschen und entscheiden aus dem Bauch raus. Also das Thema Sympathie spielt bestimmt auch eine Rolle. Mhm. Das ist bestimmt bei mir und auch bei meinen Einkäufern so. Man sagt, also wenn wir da den Eindruck haben, das ist irgendwie jemand, möchte mit uns zusammenarbeiten, möchte das eben auch langfristig machen und ist auch ja bereit, da vielleicht auch was dafür zu tun und engagiert sich dafür. Das ist für mich ehrlich gesagt mehr wert, als wenn das jemand ist, der ein ganz großes Fachwissen hat und der irgendwie ja mit ganz tollen Begriffen da um sich schmeißt. Also ich mag das gerne so offen und authentisch und ehrlich und das zählt für mich mehr als jetzt irgendwie ein Riesenfachwissen. Ja. Und am Ende ist es ja auch dann die Frage, jetzt in welchem Bereich bin ich jetzt auch unterwegs jetzt als Newcomer. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich vom Produkt bis zum Vertrieb dann alles mache und das Marketing auch als kleine One-Man-Show, dann muss ich ja sowieso irgendwie ein Allrounder sein und mich mit allen Themen auskennen. Und da muss man ja auch mal ehrlich sagen, das geht ja dann gar nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier der Spezialist und Experte für Vertrieb und Produktion und ich kenne mich in allen Bereichen aus und im Marketing bin ich auch dann da der super Experte. Das kann ich ja als Newcomer und vielleicht als kleines Unternehmen mit wenig Mitarbeitern oder wo ich vielleicht sogar der einzige Mitarbeiter bin, kann ich ja gar nicht in allen Fachbereichen ein Expertenwissen haben.
Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne und tolle Antwort, über die sich bestimmt der ein oder andere auch freuen wird, weil ich merke in meiner täglichen Arbeit, dass es auch immer so eine große Angst von den Leuten ist, gerade wenn die ein neues Label aufbauen, dass sie vielleicht nicht ernst genommen werden vom Einzelhändler und das versuche ich denen natürlich auch immer zu nehmen. Also wirklich tolle Antwort, hat mir gut gefallen. Thema Online-Marketing. Wo, also du hast eben davon gesprochen, dass das ganze Thema Digitalisierung zunehmend wichtiger ist. Meiner Kenntnis nach bist du ja auch an der modehaus.de beteiligt. Vielleicht magst du da nochmal einsteigen und auch was drüber erzählen. Wie wichtig ist eigentlich Online-Marketing und am Ende auch vielleicht Online-Verkaufen für euch?
Also für uns ist das sehr, sehr wichtig, dass wir uns als Unternehmen eben digitalisieren, und das bedeutet auch, dass wir unsere Produkte auch im Internet sichtbar machen, weil wir wissen eben, dass viele unserer Kunden da auch sich eben inspirieren oder am Wochenende zu Hause sitzen und da einfach mal im Internet stöbern. Und wenn wir da als Modehaus Wellner nicht gefunden werden oder wenn wir da nur mit dem Adresseintrag gefunden werden, dann ist das doof, weil dann einfach da der Kunde irgendwo ja weiter stöbert und dann uns dann an der Stelle links liegen lässt. Und deswegen ist das ein großes Thema, dass wir da auch uns digitalisieren mit allem, was dazugehört. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir sagen, wir wollen jetzt da uns vom stationären Händler zum Online-Händler entwickeln. Also auch weiterhin ist unser Fokus auch auf stationär, und wir tun ja auch ganz viel offline und hier in Präsenz. Also das ist auch heute immer noch so, dass wir 80% der Umsätze machen wir hier im Haus mit den Kunden, die hier kommen und hier vor Ort kaufen. Und über das Internet sind das so ca. 20% Umsatzanteil. Und das, was vorneweg steht, ist eigentlich eher das Thema Kommunikation, dass wir eben versuchen, unsere Kunden, unsere Stammkunden, die uns vielleicht im Durchschnitt so 4 bis 6 Mal im Jahr besuchen, eben aber auch noch über digitale Kanäle auch häufiger zu erreichen, weil wir eben schon versuchen, da auch vielleicht irgendwie alle 14 Tage oder mindestens einmal im Monat da auch jedem Kunden vielleicht eine kleine Inspiration zu schicken. Und das geht eben sehr, sehr gut über die digitalen Kanäle. Und am besten ja sogar, wenn uns das gelingt, das auch in einer sehr individuellen Spitzenansprache zu machen. Mhm. Also ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, irgendwie jeder Haushalt in Hameln kriegt jetzt irgendwie ein Wrax-Prospekt im Briefkasten geschmissen, sondern wir müssen ja eigentlich versuchen, dir genau, die Inspiration zu geben mit dem Produkt und mit den Marken, die für dich, Judith, genau die interessanten sind und die relevanten sind. Und das lässt sich ja heute über digitales Marketing wirklich sehr, sehr gut und auch durchaus spitz- und kleinteilig auch aussteuern. Ja, und um das aber eben tun zu können, muss eben aber auch eine gewisse Struktur und eine digitale Basis vorhanden sein, ne, damit wir das als Modehaus-Wähler dann auch am Ende auch alles so auf die Bahn bringen.
Kleine Abschlussfrage, was mich persönlich auch nochmal interessieren würde. Du hast eingangs ganz am Anfang darüber gesprochen, dass sich der stationäre Mode-Einzelhandel sehr begeistert. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du da sozusagen der Familienlinie treu geblieben bist. Vielleicht magst du da nochmal so ein paar Aspekte liefern, warum für dich auch das Herz für den stationären Einzelhandel schlägt, wo du vielleicht auch nochmal die Abgrenzung zum Online-Geschäft siehst und warum du glaubst, dass das auch einfach ein Zukunftsthema nach wie vor ist. Ich bin davon fest überzeugt, aber mich würde auf jeden Fall auch nochmal deine Einschätzung interessieren und deine Begeisterung dahinter.
Ach, das ist total einfach, weil für mich ist Fashion ist so ein People-Business, ne? Und ich finde, es geht irgendwie um Menschen und am Ende nicht darum, Produkte irgendwie übers Internet zu verkaufen, sondern ich denke, es geht immer noch um diesen persönlichen Kontakt. Und wenn man auch wirklich mal guckt, so was hat der Handel da eigentlich für verschiedene Funktionen, wofür brauche ich Handel, dann ist eben eine Handelsfunktion ist die Sozialfunktion. Also so hat man das irgendwie früher irgendwie zumindest damals gelernt, also so war das bei mir in der Ausbildung. Ne? Und ich glaube, diese Sozialfunktion, dass da echte Menschen in den Laden gehen, um sich da mit anderen echten Menschen zu treffen, mit denen dann auch persönlich zu sprechen und da einfach einen persönlichen Kontakt zu haben, das kann eben das Internet nicht bieten. Das ist genau die Abgrenzung. Und aus meiner Sicht, oder das hoffe ich zumindest, dass dieses Bedürfnis, was in den Menschen drinsteckt, dass das dann so auch in Zukunft erhalten bleibt. Ich bin da manchmal so ein bisschen vielleicht besorgt, wenn man so auf diese junge Generation schielt, die sich ja heute dann schon vielleicht wirklich den ganzen Tag eben dann doch lieber im Internet aufhalten und in irgendwelchen digitalen Welten unterwegs sind. Und eben vielleicht dann sagen, na gut, ich treffe mich mit meinen Freunden lieber im Internet, als dass wir zusammen in die Stadt gehen und uns da treffen. Das muss man sicherlich mal so ein bisschen beobachten, aber zumindest hier bei uns mit unseren Kunden klappt das noch ganz gut, dass die da auch gerne zu uns kommen und da auch Spaß dran haben.
Ja, herzlichen Dank für den spannenden Einblick. Ich glaube, da war sehr viel Lehrreiches und Wissenswertes mit dabei. Ich danke dir sehr, dass du Teil im Podcast warst und sage an alle Zuhörerinnen gerichtet, bis nächste Woche, macht's gut und ich freue mich, von euch zu hören.